RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Ich grüße Sie. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Die Zahl ist alarmierend. Weltweit sind 121 Millionen Schwangerschaften jedes Jahr unbeabsichtigt. Das entspricht einem Anteil von 48%, also fast der Hälfte aller Schwangerschaften. 257 Millionen Mädchen und Frauen, die eine Schwangerschaft verhüten möchten, haben außerdem einen ungedeckten Bedarf an Verhütungsmitteln. Warum das so ist und wie dem politisch, medizinisch, gesellschaftlich begegnet werden kann, darüber sprechen wir heute in Couragiert unterwegs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Annette van Edik. Aus Bonn ist sie uns zugeschaltet. Sie hat Islamwissenschaft, Jura und vergleichende Religionswissenschaft studiert, davon ein Jahr in Damaskus. Seit 2002 arbeitet sie für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, lange Zeit im Referat Infrastruktur Wasser, hatte dann die Referatsleitung Gesundheit inne und ist Referatsleiterin Bevölkerungspolitik und sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit und soziale Sicherung. Annette van Edik, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo in die Runde.
Zunächst, welche Gründe gibt es für diese bedrückend vielen unbeabsichtigten Schwangerschaften weltweit?
Die Gründe sind vielfältig. Man kann sagen, der ungedeckte Bedarf an Verhütungsmitteln ist sicherlich ein Grund. Und die Qualität der Verhütungsmittel spielen eine wichtige Rolle. Es ist aber auch so, dass natürlich das Umfeld der Frauen und Mädchen, wann sie heiraten, ob sie freiwillig heiraten oder Kinder bekommen, ob sie eine Partnerschaft eingehen, all dieses rechte Umfeld ist ganz wesentlich. Ob die Frauen am wirtschaftlichen Leben teilnehmen, ob sie ihr Geld verdienen, dadurch können sie mehr über ihr Leben bestimmen, sind also mannigfaltige Gründe, an denen man überall ansetzen kann und viel zu tun hat.
Und die werden wir ein wenig eruieren in dieser Sendung. Ich begrüße Jan Kreuzberg ganz herzlich, der uns aus München zugeschaltet ist. Er ist der Geschäftsführer der Stiftung Weltbevölkerung. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, kurz DSW, ist eine international tätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Jan Kreuzberg studierte Public Health Wissenschaften an der Charité in Berlin und viele Jahre arbeitete er in der Pharmaindustrie bei Schering, war für Projekte in der Demokratischen Republik Kongo tätig, wo er Geschäftsführer einer US-amerikanischen NGO war, die in dem Bereich gearbeitet hat. Jan Kreuzberg, man spricht ja von unbeabsichtigten Schwangerschaften, nicht von ungewollten. Worin liegt denn der Unterschied?
Nicht jede unbeabsichtigte Schwangerschaft ist unbedingt ungewollt. Das liegt einerseits daran, dass viele junge Frauen eben durch eine gewisse Unwissenheit nicht Zugang zu Verhütungsmitteln haben und nicht darauf zurückgreifen können. Und dadurch in eine unbeabsichtigte Schwangerschaft gehen, die sie aber trotzdem dann austragen, weil das soziokulturelle System in Afrika eben zum Glück auch das in gewissem Maße auffangen kann, die eine oder andere Schwangerschaft innerhalb der Community. Aber eben deswegen ist sie lange noch nicht ungewollt.
Sie sagten gerade schon, in Afrika, nun muss man da sicherlich auch noch mal unterscheiden. In welchen Ländern, Regionen sind diese unbeabsichtigten Schwangerschaften ein besonders großes Phänomen?
Ja, es ist ein besonders großes Phänomen in der Tat in Afrika südlich der Sahara. Deswegen nannte ich das ganz bewusst. Aber das ist natürlich, tatsächlich ist es ein weltweites Problem, die unbeabsichtigten Schwangerschaften. Es ist nicht ausschließlich ein Problem der afrikanischen Länder oder der afrikanischen Länder südlich der Sahara. Nur da ist das riesengroße Problem der unbeabsichtigten Schwangerschaften besonders frappierend.
Hier im Studio begrüße ich Dr. Katharina Weizsäcker. Sie ist Gynäkologin seit 2004 an der Charité, Oberärztin in der Geburtsmedizin. Seit 2017 arbeitet sie für Ärzte ohne Grenzen. Das ist die im Dezember 1971 gegründete größte unabhängige Organisation für medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten. Frau Weizsäcker war für Ärzte ohne Grenzen zweimal in der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz. Dort war sie in einer Klinik der Organisation in der Hauptstadt Bangui für Frauengesundheit zuständig und gerade ist sie aus Afghanistan zurück. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit und die Kraft nehmen, heute bei uns zu sein, Katharina Weizsäcker. Unbeabsichtigte Geburten, beziehungsweise Schwangerschaften sind sicher auch in Afghanistan keine Seltenheit. Gerade wenn wir auf die Frage der Frauenrechte in dem Land schauen, oder ist das ein Vorurteil?
Erstmal vielen Dank für die Einladung und guten Tag in die Runde. Aus meiner eigenen Erfahrung, der Erfahrung, die ich gemacht habe in der Klinik mit den Frauen, die wir gesehen haben, ist es tatsächlich so, dass es eine relativ hohe Anzahl an ungeplanten oder unbeabsichtigten Schwangerschaften gibt, die aber dennoch oft dann auch gewollt sind. Insofern finde ich das ganz gut, dass das schon mal angesprochen wurde, dass es da einen kleinen Unterschied gibt, den man nicht ganz vernachlässigen kann. Insgesamt ist es sicherlich so, dass viele Frauen in Ländern wie Afghanistan, aber auch in vielen anderen Ländern nicht sehr viel Kontrolle darüber haben, wann sie schwanger werden und wann sie ein Kind bekommen. Das ist sicherlich ein großes Problem.
Und
ich glaube, dass das mit ganz vielen Faktoren zusammenhängt. Und Frau von Edik hat ja einige davon schon genannt. Das hat zu tun mit sehr begrenztem Zugang zum Teil zu, im weitesten Sinn, Familienplanungsmethoden, mit sicherlich auch Machtstrukturen in Beziehungen, in Ehen und so weiter und so fort. Und auch mit dem Bildungsgrad, da gibt es ja ganz gute Daten zu, dass Bildungsgrad einen gewissen Einfluss hat auf die Rate an unbeabsichtigten Schwangerschaften. Und dann gibt es noch weiterführende Faktoren. Also ein Faktor ist sicherlich zum Beispiel die Kindersterblichkeit. Wenn Frauen wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, das sie jetzt gebären oder jetzt bekommen, in den nächsten 5 oder 10 Jahren sterben wird, relativ hoch ist, dann hat das natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Familienplanung und auf die Zahl an Schwangerschaften. Einfach, weil Frauen oder Eltern insgesamt, Familien, einfach mit dieser Angst leben und leben müssen in solchen Situationen.
In der Ärzte ohne Grenzen Klinik in Khorst, da kommen mehr Kinder zur Welt als in jedem anderen Projekt von Ärzte ohne Grenzen. So war es in der Broschüre der Organisation kürzlich zu lesen. Die Region nahe der pakistanischen Grenze zählt zu den konservativsten des Landes. Was leistet denn die Hilfsorganisation dieser speziellen Klinik, einer Mutter-Kind-Klinik? Die wurde 2012 von Ärzte ohne Grenzen eröffnet.
Khorst ist, wie Sie schon gesagt haben, die größte geburtshilfliche Klinik, die Ärzte ohne Grenzen betreibt, weltweit. Wobei man sagen muss, dass die Klinik, in der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, im Süden Afghanistans, in Helmand, zahlenmäßig fast dran reicht an die Zahlen in Khorst inzwischen. Was dort angeboten wird, ist im Prinzip, wie soll man sagen, klassische Geburtshilfe, also Begleitung der Frauen bei der Geburt, Behandlung von Frauen mit komplizierten Schwangerschaften. Dazu gehört, dass Kaiserschnitte durchgeführt wird, medikamentöse Therapie bei anderen Komplikationen. Es wird ebenfalls angeboten, eine Aufklärung über Verhütungsmaßnahmen, und es werden Verhütungsmittel auch ausgegeben an die Frauen. Dazu gehört aber eben auch die Aufklärung, die gehört dazu, die muss man natürlich mitmachen, um die Frauen, denen das näher zu bringen, einfach über die Möglichkeiten aufzuklären. Viele Frauen wissen ganz gut Bescheid, aber eben viele auch nicht.
Jan Kreuzberg, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung arbeitet auf nationaler und internationaler Ebene, bringt sich in politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter ein. Wer sind denn Ihre AnsprechpartnerInnen in den unterschiedlichen Regionen und Ländern? Mit wem arbeiten Sie zusammen?
Ja, also man muss unterscheiden zwischen der politischen Arbeit und tatsächlich der programmatischen Arbeit, die vor Ort passiert. In der politischen Arbeit ist unser Ansprechpartner tatsächlich die Bundesregierung und Parlamentarier des Bundestages. Wir haben zum Beispiel die DSW mitgegründet, vor Jahren den Parlamentarischen Beirat für Bevölkerungsentwicklung, dem Mitglieder des Bundestages dazugehören. Und da besprechen wir ganz konkrete Maßnahmen auf der politischen Ebene, um dieses Thema eben weiter darstellen zu können.
Zum Beispiel, welche Maßnahmen sind das?
Vor allen Dingen sind es finanzielle Maßnahmen, dass wir darauf achten, dass im Bundeshaushalt für die Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja dieses berühmte 0,7%-Ziel für den Anteil des Gesamthaushaltes für die Entwicklungspolitik, dass da ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und natürlich dann im Spezifischen auch für die verschiedenen Programme, die in den Ländergesellschaften stattfinden, zum Thema der sexuellen Aufklärung, für Verhütungsmittel, aber auch für die Schulung und weiteren Fortbildung von Gesundheitspersonal in dem Bereich der sexuellen reproduktiven Gesundheit und Rechte.
Wir sehen schon, das ist ein komplexes Thema, was von vielen Seiten angegangen werden muss. Also die Aufklärung, die sexuelle gehört dazu, die Bereitstellung von Verhütungsmitteln, aber sicherlich auch gesellschaftliche Debatten, die auf den Weg gebracht werden müssen. Das Grundrecht, frei und eigenverantwortlich über die Zahl der eigenen Kinder und den zeitlichen Abstand der Geburten zu bestimmen, wurde ja in zahlreichen internationalen Menschenrechtsübereinkommen der letzten 5 Jahrzehnte anerkannt. Annette van Edick, was lässt sich denn hier beobachten, wie erfolgreich sind diese Menschenrechtsübereinkommen dort, wo sie unterzeichnet worden sind?
Gut, also wir haben auf der internationalen Ebene schon eine Situation, dass wir gewissermaßen zwei Lager haben. Wir haben, das gehört eben auch zu unserer Arbeit, eine Gruppe von gleichgesinnten Staaten, die geht über Argentinien, Australien bis EU-Staaten. Und wir haben eine andere Gruppe, die eben nicht gleichgesinnt sind. Und das spiegelt sich schon in vielen internationalen Verhandlungen wider, wo eben die sexuellen und reproduktiven Rechte explizit ausgenommen werden sollen. Die Staaten, die das unterzeichnet haben, da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen, genau wie hier in Deutschland, dass man eben an Verhütungsmittel gelangt, dass man aufgeklärt ist, dass man Bildung bekommt. Schwangerschaftsabbrüche gehören natürlich auch dazu, in dem Sinne, als dass man eine Beratung bekommt und dann einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann. Aber das ist alles unterschiedlich in nationalem Recht geregelt, je nachdem. Aber das Grundziel bleibt natürlich dann bei allen Staaten vorrangig erhalten.
Dann lassen Sie uns noch mal auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen. Annette van Edick, lassen sich hier irgendwelche, ich sag mal, Trends, irgendwelche Tendenzen feststellen? Ist es besser geworden? Ist es einfacher geworden? Ist es schwieriger geworden? Gab es auch sogenannte Rollbacks in dieser Debatte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich, wenn ich das jetzt mal so einordnen darf, in der Trump-Ära insgesamt international einen Rollback gehabt. Es haben sich da eine Gruppe von Staaten herauskristallisiert, die eben genau nicht dafür sind, dass diese Rechte eben auch umgesetzt werden. Das schließt ein Recht auch auf Aufklärung. Wir haben, ich glaube, in Ungarn gerade die Debatte, soll man Kinder und Jugendliche aufklären? Es geht darum, eben an die Verhütungsmittel ranzukommen. Es geht auch darum, ob zum Beispiel nur verheiratete Paare, so absurd wie das klingt, an Verhütungsmittel kommen oder auch eben unverheiratete Paare. All diese Facetten bilden sich ab in den verschiedenen Staaten, die eben nicht diesen Rechteansatz mittragen.
Das hat natürlich auch was mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. 1994, da wurde im Aktionsprogramm der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo anerkannt, dass die vollständige Gleichstellung und die Selbstbestimmung von Frauen eine unerlässliche Voraussetzung für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt sind. Jan Kreuzberg, wie genau hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Was hat die Selbstbestimmung von Frauen mit gesellschaftlichem und auch wirtschaftlichem Fortschritt zu tun?
Ja, es ist natürlich unmittelbar miteinander verbunden. Die Marginalisierung von Frauenrechten, ja, nehmen Sie zum Beispiel das Thema Frühverheiratung. Dadurch folgt natürlich, dass ein junges Mädchen oder eine junge Frau nicht selbstbestimmt über Leben, über ihre, auch ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit entscheiden kann, ihnen allen Rechte, auch das Recht auf Bildung und Ausbildung genommen wird. Und das hängt unmittelbar natürlich auch zusammen mit den sexuell reproduktiven Rechten, die sich daraus ergeben. Wenn ich nicht frei entscheiden kann, eigentlich am Ende, wie viele Kinder, wann, wo und mit wem ich haben möchte, wenn diese junge Frauen diesem Rechte beraubt werden, ist auch eine freie Entscheidung über eben ihre reproduktive Gesundheit unmöglich. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man eben das Thema Jugend- und Frauenrechte und Mädchenrechte genau mit auch mit der sexuell reproduktiven Gesundheit verbindet. Sonst werden wir auch weiterhin, glaube ich, viele, viele unbeabsichtigte Schwangerschaften genau in diesen Ländern sehen. Vor allen Dingen sind es soziokulturelle Barrieren, die eben genau dazu führen. Das versuchen wir anzusprechen, zu vermeiden. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt. Sie müssen auch verstehen, dass natürlich in vielen, vielen Ländern wiederum südlich der Sahara ist, über Sex zu sprechen, vor allen Dingen Sex vor der Ehe. Sie haben es ja gerade genannt, dass man nur Verhütungsmittel für verehelichte Paare anbietet, dass das nach wie vor eben ein großes, großes Tabu ist. Aber es hängt sicherlich damit zusammen, dass eine gewisse sexuelle Revolution, wenn man so will, wie dann Ende der 60er Jahre in Europa oder in Amerika nie stattgefunden hat, in Afrika, auch nicht in Asien. Und deswegen das Thema Sex vor der Ehe auch noch in hohem Grade tabuisiert ist.
Und das heißt aber nicht, dass es nicht stattfindet. Im Gegenteil, es gibt unglaublich viele unverheiratete, minderjährige Mädchen, Jugendliche, die eben ungewollt, unbeabsichtigt dann doch schwanger werden. Katharina Weizsäcker, wie werden weltweit denn Menschen dazu in die Lage versetzt, mündige eigene Entscheidungen zu fällen, wenn es um die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung geht? Vor allem in Gesellschaften, wo genau das dann doch auch tabu ist.
Das ist ein großes Problem und nicht so ganz einfach zu verwirklichen. Also ich denke immer, für mich heißt das immer, es ist leicht, das zu sagen, ne? Das muss man irgendwie machen, aber die praktische Seite ist natürlich hochkompliziert. Insbesondere, weil, da spreche ich jetzt, wenn man sich die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen anguckt, was eine medizinische Nothilfeorganisation ist, sagt die Erfahrung, dass in Notsituationen, also insbesondere wenn es um Konflikte geht, bewaffnete Konflikte, Vertreibung, wirtschaftliche Krisen, Naturkatastrophen und so weiter und so fort, dann sind natürlich diese Aspekte, also zum Beispiel Verhütung, Familienplanung, Frauengesundheit insgesamt, sind oft mit die ersten, die hinten runterfallen, weil das immer noch in gewisser Weise als eine verzichtbare Maßnahme beziehungsweise ein verzichtbares Gebiet in der Gesundheitsversorgung angesehen wird. Und das hat dann oft ganz katastrophale Folgen, weil das katastrophale Folgen hat, vor allem eben für die Frauen, für die Mädchen, und dann sehr direkt auch dazu führt, dass Punkte wie zum Beispiel die Müttersterblichkeit ganz rasant hochgehen. Und das ist etwas, woran man ganz stark arbeiten muss, indem man eben gerade in solchen Situationen, wo es im weitesten Sinn eine Krise gibt, versucht, den Zugang zu bieten beziehungsweise eben auch offen zu halten. Und das ist oft sehr schwierig, weil die Situation dann oft so ist, dass es zum Beispiel nicht sicher ist, irgendwo hinzugehen, sich zu bewegen auf der Straße, Menschen keinen festen Ort haben, an dem sie sich aufhalten können und natürlich dann in diesem Kontext oder in dieser Situation es ganz, ganz schwierig wird, an sowas wie eben Verhütung auch wirklich zu denken. Und dann muss man planen, wie kann man die Maßnahmen, die man machen möchte oder die man geben möchte, wie kann man das zu den Menschen bringen?
Und wie machen Sie das?
Das ist sehr unterschiedlich. Machen kann man, indem man versucht, also niederschwellige Angebote zu machen, indem man versucht, bestimmte Gesundheitsangebote, und dazu gehört ja nicht nur die Verhütung, sondern eben auch eine Basisgesundheitsversorgung weiter zu streuen, eben nicht nur zentral in einer Stadt anzubieten, sondern eben auch versuchen, auf das Land zu gehen, dorthin zu gehen, wo die Menschen sich in dieser Situation dann tatsächlich auch aufhalten. Wenn man sich jetzt spezifisch Sachen anguckt wie Verhütung, dann muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass zum Beispiel bestimmte Verhütungsmethoden, wie sagen wir mal die Pille, in solchen Situationen vielleicht nicht ganz optimal sind, ne? Weil die Pille, wie wahrscheinlich jeder weiß, hängt davon ab, dass man immer Nachschub hat. Ne?
Ja.
Also sozusagen, wenn
Nachschub,
man jemanden
Regelmäßigkeit.
Ne? Also man muss irgendwie, man kriegt die Pille dann für 3 Monate in die Hand gedrückt, aber dann muss man die auch immer mit sich rumtragen und nach 3 Monaten muss man dann halt auch die Möglichkeit haben, wiederzukommen, ja, um Nachschub zu bekommen. Und das ist eben oft nicht gewährleistet. Und dann ist das vielleicht nicht die richtige Methode in diesem Zusammenhang. Ne?
Über Verhütungsmittel und welche sich in welchen Fällen dann auch tatsächlich anbieten oder wo angenommen werden und warum, werden wir auch gleich noch sprechen. Couragiert unterwegs, heute mit der Frage, wie es weltweit zu so vielen unbeabsichtigten Schwangerschaften kommt und wie damit umzugehen ist. Wir hören einen Titel von und mit der US-amerikanischen Jazzmusikerin Jessica Williams, die im März dieses Jahres verstorben ist, The Child Within.
Thank you.
Couragiert unterwegs. Wir sprechen heute über unbeabsichtigte Schwangerschaften in der Welt. Wir sprechen von immerhin 121 Millionen jedes Jahr. Das sind knapp die Hälfte aller Schwangerschaften. Eine Welt, in der jede Schwangerschaft gewollt ist, ist das Ziel des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen im Rahmen nachhaltiger Entwicklung und transformativer Ziele. Es gibt die sogenannte Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ein Punkt ist die Bedeutung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und die Gleichstellung der Geschlechter für die Verwirklichung einer besseren Zukunft. Ja, nicht nur Frauen und Mädchen selbst, sondern auch ihr ganzes soziales Umfeld ist gefragt. Die Anwendung von Verhütungsmitteln und die reproduktive Gesundheitsversorgung sind ein großes Thema. Ich würde ganz gerne von Annette van Edick wissen, auf welche Widerstände stoßen Sie in Ihrer Arbeit genau? Mit welchen Argumenten wird gegen all das vorgegangen?
Es ist schwierig, das jetzt so allgemein zu sagen. Es hängt natürlich auch immer von den Ländern ab, von den Umständen. Insgesamt ist sozusagen das Recht von Mädchen und Frauen auf Bildung ein ganz wichtiger Punkt, den sie aus manchmal kulturellen, sozialen, aber auch wirtschaftlichen Gründen können sie die Schulbildung oft nicht wahrnehmen, weil sie vielleicht arbeiten müssen, weil sie heiraten. Und es wurde schon angesprochen, die Bildung ist wirklich ein ganz wichtiger Kernpunkt für die Selbstbestimmung und für die gewählten Schwangerschaften. Je länger man in der Schule bleibt oder Mädchen in der Schule bleibt, desto weniger Kinder bekommt es, weil es eben mehr in der Lage ist, selber über seine Rechte, über ihre Rechte wahrzunehmen. Es geht auch um die finanziellen Situationen natürlich. Die Schulbildung muss bezahlt werden, aber auch die Familie, Frühverheiratung. Oft werden Mädchen früh verheiratet, nicht unbedingt wegen der kulturellen Gepflogenheiten, sondern eben aus wirtschaftlichen Gründen, weil es das Mädchen dann aus dem Haus ist und nicht mehr zur Last fällt. Dies sind Gründe natürlich andererseits, und das ist auch ganz wichtig, Gesundheitssysteme. Gesundheitssysteme stehen im Grunde genommen im Mittelpunkt. Sie müssen optimalerweise immer reproduktive Gesundheit als einen wirklich essentiellen Basisdienst haben, im Mittelpunkt stehen, sodass Frauen und Mädchen immer und kostenlos zu diesem Gesundheitssystem gehen können, eine qualitativ hochwertige Versorgung kriegen sollten, ob sie eine Schwangerschaft verhüten möchten, ob sie in der Schwangerschaft versorgt werden sollten oder eben auch betreute Geburten. Es gibt so viele unbetreute Geburten, die eben zu einer höheren Müttersterblichkeit führen. Und aus entwicklungspolitischer Sicht haben wir hier wirklich eine Kernherausforderung, weil die Gesundheitssysteme in vielen Ländern eben genau diese Dienstleistungen viel zu wenig oder qualitativ minderwertig haben. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit sind die zum Teil ganz ausgefallen, was zu sehr vielen ungeplanten Schwangerschaften führte. Und dass man einfach anerkennt, dass diese reproduktiven Gesundheitsleistungen aufrechterhalten werden müssen, dass sie da sein müssen, allen Mädchen und Frauen offen stehen müssen. Das ist ein wirklich ganz wichtiges Ziel, was wir noch lange nicht erreicht haben. Mhm.
Katharina Weizsäcker, was haben Sie zum Thema Schwangerschaftsabbruch erlebt? Zum Beispiel, es gibt ein Zentrum für Überlebende sexueller Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik. Wie genau wird denn hier gearbeitet? Sie sprachen schon von Kriegssituationen und Konflikten, auch sexualisierte Gewalt ist natürlich ein Thema.
Ja, das ist im Prinzip genau das Thema dieser Arbeit. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe in diesem Zentrum oder in diesem Bereich nicht selber gearbeitet. Meine Arbeit in der Zentralafrikanischen Republik war in einer geburtshilflichen Klinik, die von Ärzte ohne Grenzen in der Hauptstadt Bangui betrieben wird. Das ist auch eine relativ große Klinik, um die 12.000 Geburten pro Jahr. Und das ist tatsächlich ein Land bzw. ein Gebiet, wo ich sehr stark konfrontiert wurde mit dem Thema der unsicheren außerklinischen Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Schwangerschaftsabbrüche sind in der Zentralafrikanischen Republik nicht illegal, aber der Zugang ist sehr beschränkt. Das heißt, es gibt einfach keinen flächendeckendes Angebot, was den Bedarf deckt. Und wir haben in der Klinik sehr, sehr, sehr viele Frauen aus, ich würde jetzt mal sagen, jeder Altersklasse gesehen und behandelt, die wegen Komplikationen eines unsicheren Schwangerschaftsabbruchs extern gekommen sind und dann bei uns behandelt wurden. Das war tägliches Vorkommen, also nicht selten, keine Ausnahme.
Und das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Ich möchte hier nochmal ein paar Zahlen bringen. Die Müttersterblichkeit, die eben mit unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen einhergeht, sind eine der Hauptursachen für die über 800 Sterbefälle von Müttern jeden Tag weltweit. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Über 60% der unbeabsichtigten Schwangerschaften werden auch abgebrochen. Jan Kreuzberg, ja, welche Rolle spielt das Angebot des Schwangerschaftsabbruchs aus Ihrer Erfahrung heraus in Gesellschaften, um genau hier entgegenzuwirken?
Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung einmal berichten. Sie haben es ja vorhin erwähnt, ich habe 3 Jahre als Geschäftsführer einer amerikanischen Familienplanungsgesellschaft, die sich insbesondere im sogenannten Social Marketing in der Familienplanung betätigt, auch intensiv an dem Thema sicherer Abtreibung gearbeitet, auch mit konkreten Produkten. Aber wenn wir über sichere Abtreibung oder sichere Schwangerschaftsabbruch sprechen, dann ist das größte Problem, das dabei entsteht, ist erstens der Einfluss meiner Meinung nach der Religion in vielen Ländern, insbesondere des Katholizismus, der das natürlich strikt ablehnt. Ein weiterer, aber wesentlicher Grund ist, dass das sogenannte Maputo-Protokoll, was die fast alle afrikanischen Länder unterschrieben haben und den sicheren Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen eigentlich gewährleistet, dass dieses Maputo-Protokoll von vielen afrikanischen Staaten, von ihren Regierungen noch nicht ratifiziert ist oder gerade in der Phase der Ratifizierung ist. Das macht es also unter Umständen sowohl für die Patientin als auch für den Arzt strafbar, eben einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Daraus folgt, dass eben viele dieser Schwangerschaftsabbrüche im Hinterzimmer unsicher abgetrieben werden unter menschenunwürdigen, teilweise unhygienischen Bedingungen und es dadurch zu ganz erheblichen Komplikationen führen kann. Ja? Nicht nur psychologischen, sondern tatsächlich auch physiologischen bis hin zu einer Sepsis und zum Tod. An dem Beispiel, was ich gerade nannte, zum Beispiel in der Republik Kongo. Eine von 20 Abtreibungen, die erfolgen, sind in den meisten Fällen Kuritagen und eine von 20 Schwangerschaften.
Also Ausschabungen.
Ja, Ausschabungen des Uterus, genau. Eine von 20 Frauen überlebt diesen Eingriff nicht. Das ist eine enorm hohe Zahl. Alle diese Abtreibungen können natürlich tatsächlich sicher gestaltet werden und es auch gewährleistet werden, dass die Frau selbstverständlich diesen Eingriff auch unbeschadet überlebt. Aber eben wegen den soziokulturellen und auch rechtlichen Beschränkungen ist es in vielen, vielen Ländern eben nicht möglich, tatsächlich darüber offen zu sprechen und auch offen das durchzuführen, sondern es passiert in Hinterzimmern unter menschenunwürdigen Bedingungen, die einfach nur gefährlich sind.
Das heißt, wer sind hier Ihre AnsprechpartnerInnen auf dem Gebiet des Schwangerschaftsabbruchs? Mit wem probieren Sie ins Gespräch zu kommen, um das zu legalisieren, zu institutionalisieren und anzubieten?
Ja, das sind in der Tat Frauenrechtsorganisationen vor Ort, aber natürlich vor allen Dingen das Gesundheitsministerium vor Ort, mit denen wir intensive Gespräche führen und mit politischen Personen, die Einfluss auf diese Entscheidung nehmen können, aus verschiedener politischer Couleur, die wir davon überzeugen, dass diese Rechte tatsächlich Menschenrechte sind und sie verwirklicht gehören. Sie sind ja Teil der UN-Charta und sind ganz klar definiert als solches, als ein Menschenrecht, auf was wir immer wieder hinweisen und da auch teilweise dann Gott sei Dank auch Erfolg haben, dass sich in der Beziehung, ich habe es ja gerade angesprochen, das Maputo-Protokoll eben auch ratifizieren lässt, zumindest mal für die darin zwar sehr restriktiven Beschränkungen, also zum Beispiel Mutter-Kind-Gesundheit ist in Gefahr, psychologische Schäden für das Kind, Inzucht und Vergewaltigung, nur einige Kriterien zu nennen, dass zumindest für diese bestimmten Kriterien eine sichere Abtreibung gewährleistet ist.
Also so eine Art Basisversorgung erst einmal. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf ein Thema kommen und auch hier ein paar Zahlen, auch ziemlich erschreckend. Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen sind nämlich die häufigste Todesursache bei 15- bis 19-jährigen Mädchen. 13% aller jungen Frauen bekommen bereits im Kindesalter selbst Kinder und 45% der Erstgeburten im Jugendalter betreffen Mädchen, die selbst noch Kinder sind. Katharina Weizsäcker, welche Erfahrungen machen Sie mit solchen jungen Mädchen, welcher Zusammenhang besteht auch zwischen dem Kinderkriegen im Jugendalter und Ehe bzw. Zwangsehe, Zwangsverheiratung?
Da gibt es sicherlich einen Zusammenhang. Allerdings muss ich sagen, das kann ich nicht im Einzelnen, da kenne ich die Daten auch nicht gut genug. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr stark davon abhängt, in welchem Kontext, in welchem Land man danach guckt. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich in einem Land wie, sagen wir mal, Demokratische Republik Kongo wird sich da ganz stark unterscheiden von einem Land wie Pakistan, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Ne? Was aber ganz klar ist, dass die Schwangerschaften bei jungen Mädchen und je jünger, desto mehr vermehrt zu Komplikationen führen. Ne? Also junge Mädchen, die schwanger werden, haben ein höheres Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, für hohen Blutdruck mit entsprechenden Folgeschäden, haben oft mehr Schwierigkeiten bei der Geburt selber, also sozusagen eine verlängerte Geburtsdauer, Geburtskomplikationen, Geburtshindernis, die dann einen Kaiserschnitt erforderlich machen. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle.
Sind es auch Dinge, die Sie bei Ärzte ohne Grenzen versuchen anzusprechen, also darauf hinzuweisen, dass das ein ganz problematisches Phänomen ist?
Natürlich, also ansprechen ist immer gut und natürlich muss man das auch in solchen Situationen dann ansprechen. Für mich persönlich als Gynäkologin ist es natürlich ein bisschen ein zweischneidiges Ding, weil meistens, wenn ich die Frauen sehe oder die Mädchen sehe, sind sie ja schon schwanger, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Und insofern ist das, was ich dann mache, im weitesten Sinn eine Sekundärprophylaxe. Also ich kann eigentlich dann nur noch betreuen beziehungsweise versuchen, medizinisch die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten und dann darauf hinzuwirken, dass es zumindest nach dieser Schwangerschaft eine junge Frau, ein Mädchen Zugang zu zum Beispiel eben Verhütungsmitteln hat, eine entsprechende Aufklärung erfährt und dann sozusagen für ihr weiteres Leben da einen gewissen Zugang bekommt. Ne? Und das ist natürlich auch enorm wichtig.
Auf die Wahl der Verhütungsmittel möchte ich auch noch mal zu sprechen kommen, Annette van Edik. Die Verhütungsfrage ist, wenn überhaupt ein Thema, dann fast ausschließlich eine Frage, die Frauen angeht, weiterhin. Und das nicht nur im globalen Süden, sondern wir wissen es auch aus hiesigen Gefilden. Auch das ist und bleibt ja ein großes Problem. Aber zunächst, wovon hängt denn der Gebrauch von Verhütungsmitteln in einer Gesellschaft, in einem Land ab?
Das hängt erstmal von der Verfügbarkeit ab. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Herausforderung, Verhütungsmittel an die Frau und auch den Mann zu bringen vor Ort. Da gibt es verschiedene Systeme, dass sozusagen Verhütungsmittel aufgekauft werden, auch subventioniert werden, zum Beispiel durch Geberstaaten wie Deutschland und dann von der Regierung, von Nichtregierungsorganisationen verteilt werden. Das Wichtige und das ist, was wir erreichen möchten, ist, dass zum einen damit einhergeht natürlich eine Aufklärung, wie nimmt man die Verhütungsmittel, aber auch die Verhütungsmittel, dass die Frauen und Mädchen eine Wahl haben. Nicht, dass man jetzt hier hingeht und sagt, jetzt hast du die Pille und sei froh. So geht's ja nicht. Ich meine, auch wir haben ja die Wahl zwischen verschiedenen Verhütungsmitteln und auch das sollte da gewährleistet werden. Zum Beispiel, also die Pille wurde gerade erwähnt, es ist sicherlich kein gutes Mittel der Wahl in fragilen Staaten, in Krisenkontexten und so weiter. Man hat zum Beispiel Hormonimplantate, die hier in Deutschland eher weniger gewählt werden, die sozusagen unter die Haut im Arm gelegt werden und die dann 6 Monate halten und wirken wie die Pille. Das ist natürlich insofern günstig, als dass das nicht sichtbar ist und man auch nichts einnehmen muss. Aber andererseits muss dafür natürlich auch immer ein Gesundheitszentrum zur Verfügung stehen, die eben solche Sachen einsetzen. Das hängt immer davon ab, wie die Infrastruktur ist und wie die Bedingungen sind, unter denen Frauen und Mädchen Verhütungsmittel einnehmen.
Aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz muss es ja dafür geben. Kann man denn ein wenig skizzieren, welche Nachfrage an Verhütungsmitteln wo bestehen? Also womit hängen die Präferenzen, aber vielleicht auch Zögern, Ängste, sogar Ablehnung zusammen, Jan Kreuzberg?
Ja, grundsätzlich gibt es Jahr für Jahr von der UNFPA einen Weltbevölkerungsbericht, der schließt auch die statistische Relevanz von verschiedenen Verhütungsmitteln in den einzelnen Zielländern mit ein. Aber ich möchte nochmal auf einen Punkt, glaube ich, eingehen. Das ist ja die entscheidende Frage, wie können diese unbeabsichtigten Schwangerschaften vermieden werden durch Verhütung? Und ich glaube, es wurde ja schon angesprochen, auch alles beginnt eben meiner Meinung nach mit Bildung und sexuelle Aufklärung von jungen Menschen, und zwar beides, sowohl junge Frauen als auch junge Männer. Die muss man unbedingt auch mit einschließen, dass sie das Prinzip auch nachvollziehen und verstehen können und verinnerlichen. Ja. Sicherlich die ausreichende Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln vor Ort, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Wobei aus meiner persönlichen Wahrnehmung und Erfahrung ist das in vielen, vielen Ländern tatsächlich eigentlich sogar gewährleistet, dass es das eine oder andere Verhütungsmittel gibt. Das Problem ist eher, dass nicht jedes Verhütungsmittel eben für jede Frau geeignet ist. Das ist eben abhängig auch von einer bestimmten Lebenssituation. Und man weiß auch aus verschiedensten Studien, dass der sogenannte Methodenmix ein ganz entscheidendes Kriterium für die Erhöhung der Prävalenz ist. In Zukunft eben genau eine gute Schulung von Ärzten, von Hebammen, von Krankenschwestern, von Gesundheitspersonal, aber auch von Lehrern und Erziehern zum Thema Familienplanung und eben dahingehend auch eine gute, richtige, zielgruppenspezifische, jugendfreundliche und vor allen Dingen urteilsfreie Beratung von Jugendlichen, was dieses Thema angeht.
Mhm. Es geht auch um geheim gehaltene Verhütung. Auch das ist natürlich ein Thema. Wie offen kann man mit dem Partner darüber sprechen, da tatsächlich ja eine Vereinbarung treffen? Auch hier nochmal eine wirklich erschreckende Zahl. Sterilisieren wiederum lassen sich vor allem Frauen, etwa 7-mal so viele wie Männer weltweit. Auch hier ein absolutes Missverhältnis. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich ja bei dem Thema Verhütung immer wieder, Katharina Weizsäcker. Warum sind die meisten Verhütungsmethoden dann doch auf die weibliche Biologie konzentriert?
Ich glaube, da kann man sehr lange drüber sprechen. Das ist ja nun kein Problem, was auf einzelne Länder oder einzelne Kontinente sich begrenzt, sondern diese Frage stellt sich ja auch bei uns in Deutschland ganz klar, ne? So dass ich da jetzt gar nicht so furchtbar viel drüber spekulieren will. Ich glaube, was, um das mal ein bisschen positiv zu sagen, die vielen negativen Seiten dieser Frage können wir gerne auch nochmal diskutieren, aber um das etwas positiv zu sagen, das Gute daran ist, dass es eine frauenzentrierte Verhütung, um das mal so zu nennen, etwas positiv zu bewerten, eben auch dazu führt, dass Frauen eine Kontrolle darüber haben. Das Problem, hypothetische oder eher theoretische Problem, wenn man die Verhütungsmethoden quasi in die Hände der Männer gibt, und wenn, was ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist, ist, dass oft die Kontrolle der Frauen über ihr Sexualleben oder über ihre Familienplanung fehlt. Und das ist einer der Wege, wie man das tatsächlich dann ja erreichen kann, dass man sagt, okay, Verhütung ist etwas, worüber Frauen in gewisser Weise die Kontrolle haben, wenn sie eine Verhütung benutzen, die sie eben selber, die ihren eigenen Körper betrifft und nicht den des entsprechenden Mannes.
Und trotzdem möchte ich auch nochmal Jan Kreuzberg fragen, der ja lange auch in der Pharmaindustrie gearbeitet hat. Also es gibt ja vielversprechende Möglichkeiten für neue Verhütungsmethoden, auch für Männer. Pillen, Cremes, Verhütungspflaster, Spritzen, ein Verfahren, das wie so eine Vasektomie wirkt, also Samenleiter, Durchschnitt, aber reversibel sein soll. Es gibt schon einiges, trotzdem auf dem Markt eher weniger und Verhütungsfragen sind dann doch Frauenfragen. Wie erklären Sie sich das?
Also wenn ich jetzt als ehemaliger Vertreter der Pharmaindustrie dazu Stellung nehmen sollte, glaube ich nicht ganz ehrlich an das allgemeine verbreitete Gerücht, dass die Pharmaindustrie an der Verhütung für den Mann nicht interessiert ist. Das habe ich zumindest als in meiner Zeit in der Pharmaindustrie so nie wahrgenommen, die sich ja speziell in diesem Thema auch geforscht und entwickelt hat. Das große Problem war einerseits, dass wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, als Pille für den Mann sozusagen, weitläufig bezeichnet, muss die Wirksamkeit und auch die Arzneimittelsicherheit eben mindestens eine gleiche sein wie für die Pille für die Frau. Und das wurde zumindest in meiner damaligen Zeit nie 100% gewährleistet, weil zum einen das Hormongerüst eines Mannes wesentlich stabiler zu sein scheint als bei einer Frau. Das ist jetzt nicht Macho, sondern das ist einfach physiognomisch das so darstellbar. Und dadurch viele, viele Männer in den Studien, erinnere ich mich daran, impotent worden, was natürlich ein unangenehmer Nebeneffekt ist. Zudem, glaube ich, in anderen Studien wiederum gab es vereinzelt Todesfälle sogar, wo man dann die Studie abgebrochen hat. Und das führte dazu, weiß ich noch, zu meiner Zeit auch bei einem großen Berliner Pharmaunternehmen, das sich in diesem Bereich betätigt hat, da war ich auch selber in der Entscheidungsfindung dabei, dass man eben diese Studie abgebrochen hat und sich diesem Thema nicht mehr weiter angeeignet hat, was wahrscheinlich durchaus schade ist. Nur ich glaube, diejenige Pharmafirma am Ende, die auch eine effektive und sichere Methode für den Mann entwickelt, wird sicherlich einen Volltreffer leisten und kann damit auch zugegebenerweise sehr viel Geld einnehmen. Insofern fordern wir sicherlich auch sogar als DSW die Pharmaindustrie dazu auf, in diesem Bereich sich wieder zu engagieren und weiter zu forschen. Ich weiß, dass auch solche Überlegungen zumindest mal beim früheren Arbeitgeber auch es gibt. Insofern verbinde ich hier die Hoffnung, dass man auch tatsächlich ausreichende Forschungsgelder zur Verfügung stellt, dass genau das passiert.
Couragiert unterwegs, heute mit dem Thema unbeabsichtigte Schwangerschaften. Wir unterbrechen noch einmal für einen Song mit dem Titel All in the Name of Love. Die Solistin ist Lisa Shaw.
Like the sheets on your bed, discarded promises, the vows that we said. All in the name of love. All in the name of love. All in the name. Love is faithful, love is true. How can this be love?
Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist ein Menschenrecht, muss allen Mädchen und Frauen gewährt werden. Nur wenn Mädchen und Frauen Entscheidungen über ihre Gesundheit und ihre Lebensplanung selbst treffen können, haben sie eine faire Chance auf soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Das ist lebenswichtig für Frauen und Mädchen, aber es macht auch die Gesellschaften insgesamt stärker, nachhaltiger und gerechter. Wir haben schon auf humanitäre Krisen geschaut, Konfliktsituationen, Klimawandel, Gesundheitskrisen, Migration, auch das sind alles Faktoren, die mit der Frage einer unbeabsichtigten Schwangerschaft zusammenhängen. Annette van Edich, wir haben einen Krieg in Europa, in der Ukraine, und wir wissen, Kriege sind regelmäßig mit einer Zunahme sexualisierter Gewalt verbunden. Oft werden Massenvergewaltigungen sogar systemisch als Kriegswaffe eingesetzt. Was wissen Sie bereits über die aktuelle Situation?
Es ist ja so, dass aus der Ukraine vornehmlich Frauen und Kinder fliehen. Also die Männer müssen ja im Land bleiben, um zu kämpfen, und dürfen nicht ausreisen. Wir haben sicherlich erste Berichte von sexualisierter Gewalt. Wir haben aber auch natürlich die Situation, dass die Flüchtlinge, dass die Frauen und Mädchen aus dem Haus fliehen und nichts mitnehmen können und im Grunde genommen auch nichts dabei haben. Und wenn es um die Menstruationshygiene geht, um alles Mögliche, was Frau und Mädchen braucht im Leben. Und wenn sie ankommen, müssen sie erstmal mit solchen Dingen versorgt werden. Das ist jetzt eigentlich auch Usus in Krisengebieten. Und es ist gut, dass es das gibt, dass diese Themen gesehen werden und angesprochen werden. Aber auf jeden Fall ist sexualisierte Gewalt in, ja, Herr Kreuzberg hat auch Kongo angesprochen, im Kongo zum Beispiel, ist es, das kann man sich gar nicht vorstellen, was dort mit Frauen und Mädchen passiert und passiert ist. Es ist immer wieder der Fall, dass eben diese Übergriffe stattfinden. Und da muss man hingucken, das muss man laut ansprechen und muss man immer wieder verurteilen aufs Schärfste und nicht weggucken.
Katharina Weizsäcker, welche Erfahrungen haben Sie mit sexualisierter Gewalt im Rahmen Ihrer Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen gemacht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste wurde ja schon angesprochen, dass sexualisierte Gewalt eine große Rolle spielt in vielen Konflikten, bewaffneten Konflikten. Und natürlich Frauen und Mädchen, aber übrigens ja auch Männer in einer Krisensituation wie zum Beispiel Flucht- oder Migrationssituationen da besonders gefährdet sind. Und das natürlich dann auch deutlich häufiger passiert. Wenn man jetzt darüber spricht, wie sieht das aus mit der Versorgung, dann hat das ganz viel, also ich glaube, ganz viele Schichten, die man da angehen muss. Und es gibt eine Akutversorgung, die man versuchen kann zu gewährleisten, die auch Ärzte ohne Grenzen versucht, in vielen Regionen zu gewährleisten. Das ist eine akute medizinische Versorgung in dem Sinne von Behandlung von Verletzungen, Behandlung von Verhinderung von in dem Falle ja wirklich ungewollten Schwangerschaften, Infektionsprophylaxe, aber dann eben auch eine akute psychologische Betreuung und wünschenswert, aber oft sehr, sehr schwer zu gewährleisten, insbesondere in instabilem Kontext, ist dann eine längerfristige Betreuung, weil viele der Überlebenden von sexualisierter Gewalt brauchen eben eine längerfristige Betreuung, Behandlung, Begleitung. Und das ist nicht immer einfach zu machen, insbesondere wenn die Situation eben instabil und nicht stabil ist. Ja. Aber das spielt eine ganz große Rolle.
Ich möchte ganz gerne den Blick nochmal nach Europa, in die Gesellschaften, die ja uns vermeintlich, will ich mal sagen, ganz nahestehenden westlich geprägte Gesellschaften werfen. Vielleicht zunächst Jan Kreuzberg, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung arbeitet auf nationaler und internationaler Ebene. Sie haben schon berichtet, wie Sie sich in politische Entscheidungsprozesse probieren mit einzubringen. Was bedeutet Ihre Arbeit konkret in einem Land wie Deutschland? Warum ist das Thema hier eine Frage in einem Land, in dem man sich eher um den demografischen Wandel sorgt, also zu wenig Nachwuchs geboren wird?
Ich würde sagen, die Grundforderung natürlich bezüglich sexueller Selbstbestimmung, ja, und sexueller reproduktiven Rechten und der Gesundheit sind selbstverständlich natürlich globale Rechte und global können auch global eingefordert werden. Aber man muss fairerweise schon sagen, dass unser Hauptaugenmerk uns für die DSW, für die Programmarbeit und die Umsetzung solches, auch sowohl in der politischen Arbeit als auch in der Programmarbeit, gilt natürlich schon den Zielländern des afrikanischen Kontinents südlich der Sahara. Also ja, aber damit die Geberländer wie ein Deutschland oder auch die europäischen Geberländer, die Europäische Union, wir haben ja auch in Brüssel ein Büro, das sich damit auseinandersetzt, die Geberländer sind natürlich aufgefordert, genau diesen finanziellen Anteil zu stemmen, den wir brauchen für die Umsetzung von solchen Programmen in den einzelnen Zielländern. Insofern ist es komplementär und deswegen ist es auch so wichtig, dass man genau diese Themen auch auf dem deutschen bzw. europäischen politischen Parkett anspricht und das Bewusstsein dafür auch schafft, dass das eine globale Krise ist, die wir gerade sehen, die der unbeabsichtigten Schwangerschaften weltweit und nicht nur sich jetzt auf einzelne Zielländer vielleicht nur in Afrika beschränkt, sondern es ist ein globales Problem, mit dem wir konfrontiert sind.
Ein globales Problem, aber wir sind ja von einigen Debatten nicht ganz frei, wenn wir über die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaften diskutieren oder den Sexualunterricht in der Schule. Es gibt immer wieder Länder, auch in Europa, die für sich in Anspruch nehmen, den Sexualunterricht runterzufahren oder nicht mehr voll und ganz aufzuklären, nicht mehr LGBTIQ-Rechte in Betracht zu sehen und in die Curricula mit einfließen zu lassen. Das heißt, auch hier gibt es ja einige Baustellen, Annette van Edick. Wie schätzen Sie das ein in westlich geprägten Ländern? Welche Debatten brauchen wir? Sie haben schon von den USA und der Trump-Ära gesprochen. Da hatten wir ein Rollback. Wir haben auch die Anglikaner, die ja ganz stark nochmal gerade in die biologistischen Debatten eingestiegen sind. Also, welche Debatten sind hier nötig?
Herr Kreuzberg hat es ja im Grunde genommen schon angesprochen. Es geht hier um Grundrechte. Es geht um das Grundrecht, zum Beispiel von jungen Menschen darüber aufgeklärt zu werden, von Mädchen und Frauen über ihren Körper zu bestimmen und zu verfügen und ihn zu kennen. Wenn wir zum Beispiel als Entwicklungszusammenarbeit mit anderen Regierungen über das Thema sprechen, dann kriegen wir oft zu hören, Ihr redet uns nicht über unsere Bevölkerungsentwicklung ein. Wir kriegen so viele Kinder, wie wir wollen. Und das ist auch nicht unser Ansatz. Wir sagen, könnt ihr machen. Das hat dann zur Folge, ihr braucht mehr Wasser, mehr Schulen, mehr dies, mehr das. Unser Ansatz ist, dass jede Frau und jedes Mädchen dieses Grundrecht der Selbstbestimmung in Anspruch nehmen kann. Wenn das gewährleistet ist, kann natürlich auch jedes Mädchen und jede Frau so viele Kinder bekommen, wie sie will, wenn sie denn frei darüber entscheiden darf. Und diese Debatte finde ich sehr interessant, wenn Sie sagen, jetzt hier in Europa. Richtig, es gibt in Europa Länder, die das absolut anders angehen, aber es ist keine Frage von Religion oder einer Kultur, wie man sie festmachen kann. Diese Länder, die diese Grundrechte verwehren, ziehen sich vom Vatikan bis nach Südamerika, bis nach Nordamerika. Es ist über die verschiedensten Religionen und Kulturen und auch wirtschaftliche Entwicklungen hinweg. Das heißt, es gibt eine Gemeinsamkeit im Grunde genommen nur, die man feststellen kann, die diese Grundrechte verwehren. Und unser Ansatz ist eben ein anderer. Und darüber muss man reden und diese Grundrechte immer weiter einfordern.
Nun nähern wir uns bereits im Jahr 2030 der Deadline der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der transformativen Ziele der UN. Bis dahin sollen der gesamte Bedarf an Familienplanung gedeckt, vermeidbare Sterbefälle von Müttern verhindert, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie schädliche Praktiken einschließlich weiblicher Genitalverstümmelung und Frühverheiratung beendet werden. Das ist ja schon in ein paar Jahren. Katharina Weizsäcker, wie positiv gestimmt sind Sie, dass diese Ziele einzuhalten sind bis 2030?
Nicht sehr positiv, muss ich sagen. Ich bin da nicht so optimistisch, dass das tatsächlich realistisch ist bis 2030. Aber das ist natürlich kein Grund, es nicht weiter zu versuchen. Und ich denke, es ist ganz enorm wichtig, dass auf diesem Weg weiterzugehen und wirklich zu versuchen, einen entsprechenden Zugang zur Versorgung, Zugang zur Aufklärung zu sexueller Gesundheit, sexuellen Rechten zu erreichen, soweit das irgendwie möglich ist. Auch wenn es in vielen Regionen der Welt aus meiner Sicht wirklich extrem schwierig ist.
Herr Kreuzberg, auf welche Standards will man sich denn einigen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Gleichbehandlung der Geschlechter? Wie will man das Ziel erreichen?
Ich glaube, das Ziel ist nur zu erreichen. Sie haben es ja gerade angesprochen. Das ist das 2030 definierte Ziel ist natürlich ein langfristiges Ziel. Und die Anstrengungen, glaube ich, generell müssen dafür auch nochmal intensiviert werden und Gelder auch in ausreichender Menge dafür zur Verfügung stehen. Auf was man sich, glaube ich, einigen muss, ist, dass langfristig bei all den Komplikationen und bei all den Krisen, die wir natürlich auch gerade sehen, nehmen Sie die Corona-Krise, nehmen Sie jetzt die Ukraine-Krise, dass diese Ziele erstens nicht aus den Augen, die langfristigen Ziele aus den Augen verloren werden und dass die Arbeit eigentlich, die wir die letzten 10, 15 Jahre ja auch sehr viel Positives bewirkt haben, dass die nicht zunichte gemacht werden. Das wäre für mich Ziel genug, um in diesen turbulenten Zeiten irgendwie doch fortzuschreiten, dass als solches zumindest die Ziele bewahrt werden, unterhalten werden und wir daran weiterarbeiten.
Annette van Edick, auch an Sie nochmal die Frage, wo stehen wir denn auf dem Weg zu dieser Zielgeraden hin?
Ja, wir müssen uns schon extrem beeilen und unsere Arbeit verstärken. Also wir waren schon vorher etwas off track und nach Corona, glaube ich, müssten wir die Anstrengungen verdreifachen, auch die finanziellen. Ich fürchte, das wird so nicht zu erreichen sein, aber richtig gesagt, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren und trotzdem müssen wir alles geben und wenn wir es später erreichen, ist es trotzdem noch sehr gut. Hauptsache, wir haben sozusagen unser Ziel vor Augen und tun alles Mögliche, dieses zu erreichen.
Welche gesellschaftlichen Debatten braucht es, um das Thema weiterzubringen? Frage ich mal ganz offen in die Runde. Wer möchte dazu noch was sagen?
Ich würde sagen, einfach offener über diese Dinge sprechen und öfter über diese Dinge sprechen, weniger Tabuisierung. Mädchen, Frauen und alles, was damit zusammenhängt mit der reproduktiven Gesundheit und den Rechten, einfach nicht in die Ecke stellen, sondern offen darüber austauschen und die Rechte einfordern.
Und damit auch couragiert unterwegs sein. Ja, couragiert unterwegs. Wir haben heute über das weltweite Phänomen der unbeabsichtigten Schwangerschaften gesprochen. Ich danke meinen Studiogästen, Annette van Edick vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Jan Kreuzberg, Geschäftsführer der Stiftung Weltbevölkerung und Katharina Weizsäcker als Gynäkologin und Oberärztin in der Geburtsmedizin an der Charité in Berlin ist sie unterwegs mit der Nothilfeorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Redaktion für diese Sendung hatte Michaela Gericke, für den Ton sorgte heute Angelika Schäfer. Ich bin Shelley Kupferberg und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut und bleiben Sie couragiert. Thank you.